ARD.
Hallo, ich bin Inken Henkel und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine.
Und die Wahrheit ist, dass die Einflussmöglichkeiten auf Hamas vom Westen her sehr gering sind und die Möglichkeiten, Druck auszuüben auf die israelische Regierung, auch nicht allzu groß sind.
Das sagt Nils Schmidt, außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag. Wie die deutsche Regierung weiter mit Israel umgehen sollte, dazu später mehr von ihm. Vorher hören wir, wie China und Russland auf Erklärungen beim NATO-Gipfel reagiert haben. Und wir erfahren, wie die NATO der Ukraine weiter unter die Arme greifen will. Das sind einige unserer Themen heute am Donnerstag, dem 11. Juli um 17 Uhr. China hat Vorwürfe der NATO zu seiner Haltung zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zurückgewiesen. Die Hetze der NATO gegen Chinas Verantwortung in der Ukraine-Frage ist unvernünftig und hat finstere Motive. Das hat ein Außenministeriumssprecher gesagt und er betonte auch, Chinas Position zum Krieg in der Ukraine sei fair und objektiv. Welche Vorwürfe der Sprecher noch erhoben hat, berichtet unsere Peking-Korrespondentin Ruth Kirchner.
Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte, die Erklärung des NATO-Gipfels in Washington sei geprägt von Vorurteilen, Provokationen und einer kriegerischen Rhetorik. Die NATO übertreibe die Rolle Chinas in der Ukraine-Krise. Das geschehe mit so wörtlich böswilligen Absichten, um Zwietracht zu säen. Am Morgen hatte bereits ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Brüssel die NATO davor gewarnt, eine, wie es hieß, Konfrontation zu provozieren. Die Erklärung aus Washington sei der Ausdruck einer Mentalität des Kalten Krieges. China setze sich für Friedensgespräche und eine politische Lösung in der Ukraine ein. China bezeichnet seine Rolle im Ukraine-Krieg als neutral, pflegt aber enge Kontakte zu Russland und hat den Angriff auf die Ukraine bis heute nicht verurteilt. Westliche Staaten werfen China außerdem vor, Russland mit sogenannten Dual-Use-Gütern zu beliefern, die sowohl im zivilen wie auch im militärischen Bereich eingesetzt werden können.
Auch Russland hat die Entscheidungen auf dem NATO-Gipfel scharf kritisiert. Wie die Reaktionen in Moskau ausfielen, dazu unser Korrespondent Stefan Lack.
Kreml-Sprecher Peskow sprach von einer ernsthaften Bedrohung der nationalen Sicherheit seines Landes. Die Militärinfrastruktur der NATO dehne sich kontinuierlich in Richtung der Grenzen Russlands aus. Die NATO sei nun vollends in den Konflikt um die Ukraine verwickelt. Peskow kündigte durchdachte und koordinierte Gegenmaßnahmen an, um die NATO einzudämmen. Um welche es sich handeln könnte, ließ er offen. Zuvor hatte der stellvertretende russische Außenminister Rjabkov die Pläne, US-Waffen mit großer Reichweite in Deutschland zu stationieren, als destruktiv für die regionale Sicherheit und strategische Stabilität bezeichnet. Dies sei eine bedauerliche Tatsache, aber durchaus zu erwarten gewesen. Rjabkov sagte, Russland werde eine angemessene militärische Antwort darauf finden.
Drohungen also aus Moskau wegen der angekündigten Abschreckungsmaßnahmen der NATO. Auf welche Weise das westliche Militärbündnis der Ukraine direkt zur Hilfe kommen will, das schildert unsere Washington-Korrespondentin Katrin Brandt.
Konkret hat die NATO bisher beschlossen, der Ukraine nächstes Jahr 40 Milliarden Dollar für Militärhilfen zu schicken. Die USA, Deutschland und andere Staaten haben versprochen, dass sie der Ukraine weitere Systeme zur Luftverteidigung senden werden, darunter auch mehrere der begehrten Patriot-Systeme. Allerdings hatte sich Selenskyj mehr erhofft, als nun kommen sollen. Klar ist auch, dass F-16-Kampfjets nun unter anderem aus den Niederlanden auf dem Weg in die Ukraine sind und im Sommer eingesetzt werden könnten. Außerdem will die NATO künftig selbst die Waffenlieferungen und Ausbildung von Soldaten von Wiesbaden aus koordinieren. Sie übernimmt die Aufgabe von den USA. Zwar gibt es weiterhin keine konkrete Zusage, wie und wann die Ukraine Mitglied der NATO werden könnte, aber im Abschlussdokument heißt es, der Weg der Ukraine in die NATO sei unumkehrbar.
Soweit der Stand der Dinge auf dem NATO-Gipfel. Im Schwarzen Meer vor Odessa hat die Ukraine ein ausländisches Frachtschiff beschlagnahmt. Der Vorwurf illegaler Getreideexport. Der ukrainische Geheimdienst hat dazu mitgeteilt, dass der Kapitän festgenommen wurde wegen des Verdachts, dass er und die 12 anderen Besatzungsmitglieder Russland beim Export von ukrainischem Getreide geholfen hätten. Das Schiff soll unter der Flagge eines zentralafrikanischen Landes gefahren sein. Es habe wiederholt im Krimhafen von Sewastopol angelegt, um landwirtschaftliche Produkte aus russischen Plünderungen, so wörtlich, in der Ukraine zu laden. Im fernen Osten Russlands ist ein Mann, der mit der Ukraine kollaboriert haben soll, zu 5 Jahren Haft verurteilt worden. Wie eine Nachrichtenagentur unter Berufung auf den russischen Geheimdienst FSB meldet, soll der Mann im Internet Daten über russische Soldaten und die Einsatzorte von Militäreinheiten in der Ukraine gesammelt haben. Er ist offenbar wegen Hochverrats verurteilt worden. Dafür können in Russland Freiheitsstrafen bis zu lebenslanger Haft verhängt werden. Die Strafe soll aber auf 5 Jahre Haft in einer Strafkolonie und 1 Jahr gemeinnützige Arbeit reduziert worden sein. Der Mann sei nämlich geständig und habe mit den Ermittlern zusammengearbeitet. Kommen wir zur Lage im Gazastreifen. Immer wieder wird seit geraumer Zeit von verschiedenen Seiten dringend eine Waffenruhe gefordert. Wie Deutschlands Einflussmöglichkeiten sind und ob die ausreichend genutzt werden, das hat mein Kollege vom SWR, Jonathan Hadem, den außenpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Schmidt, gefragt.
Müssen der Kanzler und die Außenministerin Israel noch deutlicher als bisher zu verstehen geben, dass die Waffenruhe im Gazastreifen kommen muss und zwar auch sofort?
Und Sie haben das ja schon deutlich gesagt. Über die letzten Wochen hin ist die Kritik am Vorgehen der israelischen Regierung im Gazastreifen, aber auch die Mahnung, einen Waffenstillstand zu schließen, sehr deutlich ausgesprochen worden vom Kanzler, von der Außenministerin in ihren Reisen in die Region. Und klar ist auch, wir haben hier seit Monaten 2 Grundkonstanten, die das erschweren. Das eine ist, dass die Hamas nach wie vor Zivilisten als Schutzschilder benutzt. Und das andere ist, dass die israelische Regierung nicht bereit ist, über den Tag danach, also über die politischen Lösungsmöglichkeiten zu reden. Umso wichtiger wäre es, dass es endlich zum Waffenstillstand und der Freilassung der Geiseln kommt.
Und irgendwie muss man da ja auch ein bisschen Druck machen können. Also nur zu sagen, dass es dazu kommen muss, das verändert ja an der Haltung der israelischen Regierung nichts. Wäre es eine Möglichkeit zu sagen, okay, Deutschland erkennt jetzt den Staat Palästina an, so wie das Spanien, Irland und Norwegen jetzt erst kürzlich getan haben?
Ja, genau diese Erfahrung zeigt ja, dass es nichts gebracht hat. Das hat die Realität in Palästina, vor allem auch im Gazastreifen, für die Palästinenser 0,0 verändert.
Für die nicht, aber würde das nicht vielleicht auch eine Signalwirkung sein an die israelische Regierung, wenn jetzt sogar Deutschland umschwenkt?
Nein, also das würde erstmal gar nichts ändern. Was wir brauchen, ist diesen Waffenstillstand. Und da ist es ja nicht nur die israelische Regierung, die sich schwer tut, ihn einzugehen. Auch Hamas hat die letzten Monate über immer wieder neue Forderungen erhoben und auch nicht viel Kompromissbereitschaft gezeigt. Und die Wahrheit ist, dass die Einflussmöglichkeiten auf Hamas vom Westen her sehr gering sind und die Möglichkeiten, Druck auszuüben auf die israelische Regierung, auch nicht allzu groß sind, es sei denn, die Amerikaner setzen den Hebel an bei der Militärhilfe. Dazu war Biden bislang nicht bereit. Was mir Hoffnung macht, ist aber der stetig wachsende Widerstand gegen das Vorgehen der israelischen Regierung in der eigenen Gesellschaft. Denn in der Demokratie kann eine Regierung nicht auf Dauer gegen große Widerstände im eigenen Land vorgehen.
Jetzt haben Sie gerade schon die USA erwähnt. Es ist jetzt bekannt geworden, dass die USA jetzt hunderte Bomben an Israel wieder liefern werden. Deutschland ist nach den USA der wichtigste Waffenlieferant an Israel. Ist das denn noch vertretbar oder hätte man da Möglichkeiten, Druck auszuüben?
Anders als die USA liefert Deutschland aktuell keine weiteren Waffen. Wir haben in der Vergangenheit in der Tat, vor allem nach dem 7. Oktober, Waffensysteme geliefert, aber aktuell stehen dazu keine Entscheidungen an. Aber wir haben eben auch Waffensysteme, die weit von der Schlagkraft derjenigen entfernt sind, die die USA liefern können. Offensichtlich hat Biden sich entschieden, das nicht als Hebel einzusetzen. Das ist bedauerlich, denn wir müssen der israelischen Regierung klar machen, dass sie auch militärisch in der Sackgasse sind, wenn sie jetzt erneut Zivilisten auffordern, bestimmte Gebiete im Gazastreifen zu verlassen, die eigentlich schon als befriedet galten, dann zeigt es ja an, dass sich das israelische Militär im Kreis dreht mit furchtbaren Folgen für die Zivilbevölkerung und dass offensichtlich Israel nicht daran denkt, politisch über die Zukunft des Gazastreifens und der Palästinensergebiete insgesamt nachzudenken. Aber genau solch eine politische Lösung brauchen wir.
Moderator Jonathan Hadem vom SWR im Gespräch mit dem SPD-Außenpolitiker Nils Schmidt. Die Terrororganisation Hamas, die am 7. Oktober vergangenen Jahres Israel überfallen hat, kann wohl weiter auf den Iran als engen Verbündeten zählen. Der neue iranische Präsident Pezeshkian hat der Hamas die Unterstützung seines Landes zugesichert. Der Iran wird das unterdrückte palästinensische Volk weiterhin uneingeschränkt bis zur Verwirklichung ihrer legitimen Forderungen unterstützen, hat Pezeshkian laut einer iranischen Nachrichtenagentur an den Hamas-Chef Haniyeh geschrieben. Pezeshkian warf Israel in dem Schreiben eine Apartheid-Politik vor. Es sei eine menschliche und islamische Aufgabe, mit dem palästinensischen Volk dafür zu sorgen, diese endgültig zu beenden. Israels Armee wiederum meldet, zwei hochrangige Mitglieder der Hamas getötet zu haben. Darunter sei ein wichtiger Leiter des inneren Sicherheitsapparats der Hamas. Er soll für den zentralen Gazastreifen verantwortlich gewesen sein. Laut Armee töteten Einsatzkräfte zudem einen Teamleiter des militärischen Geheimdienstes der Islamistenorganisation. Die Armee sei auch weiterhin im Einsatz in der Zentrale des Palästinenserhilfswerk UNRWA, hieß es weiter. Gestern hätten Soldaten dort viele Waffen entdeckt. Laut israelischer Armee nutzen Mitglieder der Hamas und des palästinensischen islamischen Dschihads die UNRWA-Zentrale für terroristische Zwecke. Die Angaben der Armee lassen sich nicht unabhängig überprüfen. In der Zentrale gibt es seit Kriegsbeginn keinen regulären Betrieb der Helfer mehr. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.